die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese noch einmal einige Verse aus dem Bibelabschnitt, den wir schon gehört haben. Es ist wunderbar, dass Sie gerade nach Matthäus die Passion gelesen haben. Ich habe auch nach Matthäus die Predigt, Kapitel 27, die Verse 45 bis 50. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Liebe Gemeinde, das in keines natürlichen Menschen Herz und Sinn gekommene Geschehen von der Auslieferung des Sohnes Gottes in die Hände der Sünder und von seinem unvorstellbaren Leiden nimmt mit diesen Versen sein Ende. Begonnen hat es spätestens in Gethsemane, abgesehen von allen Nachstellungen und Unverstand der Menschen, die ihm auch schon vorher begegnet sind. Jetzt, da die letzten Stunden im Leben Jesu anbrechen, verfinstert sich das ganze Land von der sechsten bis zur neunten Stunde, das heißt von mittags 12 Uhr bis 3 Uhr nachmittags. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Wir könnten diese Finsternis rein äußerlich betrachten, woher sie kommt und so weiter. Aber darum geht es hier nicht. Wir wollen vielmehr versuchen, einen inneren Einblick in diese Finsternis zu nehmen, wozu der Herr uns Gnade schenken möchte. Finsternis begegnet uns zum ersten Mal in der Schöpfungsgeschichte, wo es heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Wüst und leer, hebräisch Tohu Wabohu, ist auch bei uns sprichwörtlich. Tohu ist die Verwüstung, grauenhafte, verderbenbringende Wüste, sinnlose, unheimliche Nichtigkeit. Bohu ist eine Verstärkung des Grauenhaften, mit dem besonderen Akzent der Bewusstlosigkeit, Leblosigkeit und Plumpheit. Der Ausleger Delitzsch sagt, Klang wie Bedeutung des Wortbares, also Tohu Wabohu, ist grausig. Über der Erde lag eine Wüste, dumpfe, leb- und bewusstlose Masse, mit einem Wort ein Chaos. Menschlich gesehen ist es völlig aussichtslos, dass dort je Leben entstehen könnte. Diese furchtbare Finsternis ist hier bei der Kreuzigung Jesu gleichsam zurückgekehrt. Golgatha und ganz Israel sind ein Ort geworden, wo einen das kalte Grausen packen kann, wo Gott nicht mehr greif- und fassbar ist, sondern sich in dunkelster Nacht verhüllt hat. Jesus, der reine, sündlose Sohn Gottes, hängt am Verbrecherpfahl, als einer, dessen Werk und Lebensaufgabe völlig gescheitert ist. Er stirbt als ein bloßgestellter, zu Schanden gewordener, als Lügner und Betrüger vor der Welt wie vor der Gemeinde Israels. So ist diese Finsternis ein sprechendes Bild für das, was hier geschieht, für das, was über die Seele Jesu hereingebrochen ist. Sie reicht nicht aus, um das zu beschreiben, was auf der Seele Jesu lastet. Sie müsste so dunkel sein, wie es überhaupt keine Dunkelheit auf Erden gibt. So abgrundtief schwarz ist die Sünde und das, was sie anrichtet, und die Gottverlassenheit, die aus ihr folgt. Diese Sünde aller vergangenen und zukünftigen Zeiten liegt auf Jesus Christus und wird in dem Opfer gesühnt, was hier dargebracht wird. Und von der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Auch wir schmecken zu Zeiten etwas von dieser Finsternis, aber nur etwas, nicht das, was Jesus erlitten hat, nur etwas ist es. Es kann so dunkel werden, dass wir meinen, es ist aus mit uns. Sei es, dass das Gewicht der Sünde, eigene oder fremde, die an uns begangen ist, oder die wir mitbekommen, uns zu Boden wirft. Oder die Wege und Gedanken Gottes mit uns werden uns so undurchdringlich, dass wir Gott und Teufel nicht mehr auseinanderhalten können und alles durcheinander wirbelt, ohne dass wir irgendeinen Weg, eine Ordnung und ein Licht sehen, ein Chaos, wie es zu Anfang auf der Schöpfung lag. Oder die Kräfte des Leibes, der Seele und des Geistes verlassen uns derart, dass wir uns nur noch als an einem seidenen Faden hängend vorkommen. Wir mögen unsere Glaubenshand nicht mehr in die Hände Gottes zu legen. Es ist alles wie weggeblasen, und die nackte Finsternis starrt uns an. So betet Justus Delbrück: In den Tiefen, die kein Trost erreicht, lass doch deine Treue mich erreichen. In den Nächten, wo der Glaube weicht, lass nicht deine Gnade von mir weichen. Auf dem Weg, den keiner mit mir geht, wenn zum Beten die Gedanken schwinden, wenn mich kalt die Finsternis umweht, wollest du in meiner Not mich finden. Wenn die Seele wie ein irres Licht flackert zwischen Werden und Vergehen, wenn es mir an Trost und Rat gebricht, wollest du an meiner Seite stehen. Wenn ich deine Hand nicht fassen kann, nimm die meine, du in deine Hände. Nimm dich meiner Seele gnädig an, führe mich zu einem guten Ende. Es ist bezeichnend, dass schon in der Schöpfungsgeschichte die Finsternis nicht als etwas beschrieben wird, das Gott schuf oder durch sein Wort hervorgehen ließ. Sie war da und wir wissen nicht woher. Und so ist die Finsternis nie etwas, das bei ihm das letzte Wort hat. Ich denke an Psalm 139. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Hinter aller Finsternis steht immer noch Gott. Sie gleitet ihm nicht selbstmächtig aus den Händen, sondern Gott setzt ihr die Grenze, wann, wo und wie er will. So wird auch alles Leid, aller Schmerz, alles Elend, aller Kummer, die Christen hier treffen können, ins Gegenteil verkehrt, wenn sie es im Aufblick zu Gott tragen und im Aufblick zu ihm hindurchgehen. 2. Korinther 4, Vers 17. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ja, der grausige Hügel Golgatha ist uns heute und in alle Ewigkeit der wunderbare Ort, wo der Sohn Gottes unsere Schuld hinweggenommen und das Gericht abgetan hat. Der Ort, da Gott die Welt mit sich versöhnt hat, so dass uns hier das allerhellste Gnadenlicht scheint. Deshalb besingen die Heilslieder oft im jubelnden Ton, dass man es kaum glauben kann, den Ort Golgatha und was hier geschehen ist. Dem Herrscher der Welt sei Ehre und Ruhm dargebracht. Sein Sohn hat uns auf Golgatha erlöst von Satans Macht. O du heilger Marterhügel, von der Welt so tief verschmäht, hier empfängt der Glaub das Siegel, dass die Rettung sicher steht. Hier hat er sein Blut vergossen, seine Seele ausgehaucht und mein Wesen Sünd durchflossen, hab ich da hineingetaucht. Golgatha und die Finsternis dort war für Jesus selber nicht das Ende, sondern der Weg zur Auferstehung, zur strahlenden, herrlichen Neuschöpfung des Ostertages, an der die Gläubigen durch ihn den Anteil haben. Ja, ob 1000 Todesnächte liegen über Golgatha, ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah. Dennoch dringt als Überwinder Christus durch des Sterbenstor und die sonst des Todes Kinder führt zum Leben er empor. Aber Gott hat einen unermesslich teuren Preis dafür bezahlt. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Vers 50, aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Jesus schrie mit lauter Stimme. Ich habe das noch nie sonderlich beachtet und es ist auch noch nie so in mein Herz gedrungen wie dieses Jahr. Er schrie. Wir sind ja hier gemäßigte Leute. Wir schreien nicht. Ich las einmal über eine Gemeinschaft im christlichen Bereich, dass über sie das Gerücht verbreitet wurde, sie würden sich auf dem Boden wälzen und laut schreien. Dies wurde aber zurückgewiesen. Ich weiß noch, dass ich damals dachte, ob es wirklich so schlimm wäre, wenn das einmal vorgekommen wäre. Für meinen Teil jedenfalls würde ich sagen, es wäre mir lieber, wenn sich wirklich einmal jemand auf dem Boden wälzte und schreie, weil ihm zum Beispiel das Sündenelend überkommen hat oder sonst das Elend dieses Jammertales, in dem wir leben, als dass wir vor Gott, uns selbst und anderen kalte, starre Masken tragen und nicht wagen zuzugeben, wie es in Wahrheit um uns bestellt ist. Dann lasst uns doch lieber mal schreien, denn das Elend dieser Welt ist unermesslich groß. Ich glaube, Sie haben sogar in Wuppertal ein Tal, das Jammertal heißt, habe ich mal gelesen. Natürlich kommt es weder auf unser Wälzen noch auf die Tonstärke unseres Rufens an. Gott hat viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Dennoch war es mir eindrücklich, was Karl Heim in einer Predigt über ein Wort aus Hebräer 5, das ich auch gleich noch lesen werde, über unser Schreien gesagt hat. Er schrieb oder predigte, ich glaube, es war in den 20er Jahren in Tübingen. Wenn wir in einer Sturmnacht mit einem anderen wandern, der uns den Weg zeigt, und wir die Verbindung mit ihm verlieren, dann können wir nur noch auf eine Weise wieder mit ihm in Fühlung kommen. Wir müssen schreien. Es genügt nicht, dass wir sprechen, denn dann nimmt der Sturm unser Wort fort. Wir müssen rufen, so laut und dringend, bis er uns antwortet und die Verbindung wieder hergestellt ist. Eine solche Sturmnacht ist nur ein schwaches Bild für das, was Jesus auf Golgatha durchlitten hat. Nur ein schwaches Bild. Warum schrie er so laut? Sicher auch wegen der grauenhaften Schmerzen, die das stundenlange Angenageltsein an den Kreuzesbalken verursachte. Was er aber in seinem Schreien ausruft, ist das Wort aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hing zwischen Himmel und Erde, aber da war kein Gott mehr, kein Trost, keine Hilfe, nur kalte Finsternis, Sinnlosigkeit, woraus kein Leben mehr hervorzugehen vermag. Das Leben ist hin, so wie es bei der Schöpfung noch gar nicht da war und auch gar nicht hätte werden können. Ist alles weg. Alles Jesus weggenommen, was ihm je Glaube und Halt war. Ausgeliefert an den Fürsten dieser Welt mit all seinen scheußlichen Verderbensmächten. Am Kreuz Jesu ballte sich in diesem Opferlamm alle Gewalt und aller Schrecken der Sünde dieser Welt zusammen, so dass der Vater, dessen Herz in einem nicht auszudenkenden Zorn wider die Sünde erregt ist, seinen Sohn in die tiefste Gottverlassenheit dahingeben musste. O ihr ausgebreiteten Arme, ihr empfangt der Sündenlast. Hier an diesem Kreuzesstamme ward der Sohn zum Fluch gemacht, als der Vater ihn verlassen, ihm das Antlitz abgewandt, trug er unsere Sünd ohn Maßen, ward er in den Tod verdammt. Aber wie über dem Chaos und der Finsternis, die am Anfang auf der Erde lag, Gottes Geist über den Wassern schwebte, so heißt es ja in 1. Mose 1, so hat Gott den Hügel Golgatha in dieser Stunde nicht aus seinem Bewusstsein ausgeblendet, nicht weggesehen, sondern hingesehen, was da geschah. Er sah das Einmalige bis in den Himmel und in alle Ewigkeit hinaufragende Versöhnungswerk, das der Sohn vollbrachte. Und er sah diesen schauerlichen Ort Golgatha, der für alle Erlösten in alle Ewigkeit unvergesslich und ihr Jubelgesang ist. Er hat den Sohn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ja, er schenkt uns das ewige Leben, seine Barmherzigkeit und Hilfe, seine Treue, alles, was Jesus in seiner größten Not um unseretwillen nicht mehr greifbar war und was der Vater ihm für diese Stunden hinweggenommen hatte. Uns ist es damit geschenkt. Noch einmal, in dem Moment, da Jesus den Geist aufgibt, schreit er laut. Lukas berichtet, dass es mit den Worten war: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er ist gestorben als ein von Gott Gerichteter, ohne Sünde, und hat doch an Gott festgehalten in schwärzester Nacht. Er hat an ihm festgehalten, o anbetungswürdige Herrlichkeit. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen werden aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Jetzt dieses Wort aus Hebräer 5, Vers 7, dort heißt es: Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Gebet und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dargebracht dem, der ihm von dem Tode erretten konnte, und ist auch, jetzt wörtlich, erhört worden von dem Grauen hinweg, weil er Gott in Ehren hielt. Jesus schrie laut und verschied. Und in seinem Schreien, das mit der Hingabe seines Fleisches und Blutes besiegelt ist, sind wir in alle Ewigkeit herausgerufen, ja herausgeschrien aus aller unserer Sünde, aus der ewigen Verdammnis. In seinem Schreien lag sicher auch das Elend und der Jammer der ganzen Welt umschlossen. Er hat es gesehen, er hat es geschaut und er hat es geschmeckt. Und wir sind auch da herausgerufen und versetzt in die, trotz allem, was wir hier noch zu durchleiden haben, uns bergenden und tröstenden Arme des Vaters, die er um Christi willen nicht zurückziehen wird. Und zwar dann, wenn wir durch den seligen Glauben an den Sohn seine Kinder sind und die Frucht seiner Erlösung geworden sind. O du dorngesenktes Haupte, du fast allen Weltenschmerz, unsere Leiden, unsere Krankheit legt der Vater auf dein Herz. Da ist dir das Herz gebrochen, dass ich fasste dieses Bild, und du bist der Löser worden, der des Vaters Zorn gestillt. Nun ist der Kampf ausgefochten, den seinesgleichen auf Erden es nicht gegeben hat. Jesus ist hindurch. Die Mühe ist aus, die unsere Sünden ihm gemacht haben. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen. So heißt es Jesaja 53. Es ist eine neue Schöpfung erworben. Und wir, die wir ihm glauben, sind die Erstlinge dieser neuen Schöpfung. Ja, die sonst des Todes Kinder führt zum Leben er empor. Wir sind noch im Kampf, noch nicht da, wo Jesus schon ist. Aber wenn wir uns auf den Sieg seines Kampfes stellen, immer wieder neu, in aller Schwachheit, Sünde, Irrtumsfähigkeit, Vorläufigkeit, werden wir durchgetragen bis dahin, wo er ist. Ja, wir werden in Wahrheit durchgetragen, auch wenn wir manchmal meinen, wir gehen unter und unser Glaubensweg geht dem Ende entgegen. Nein, wir werden durchgetragen, des Vaters Arme sind stark, sie sind ewig stark, und Jesus hat uns dieses Durchtragen bis zum Ziel hin erworben. O, du heilige Gottesliebe, tief im Staub wir beten an, alle unsere Herzenstriebe mache du dir untertan. Ja, dass unser ganzes Leben sei dem heiligen Lamm geweiht, bis wir dich auf Zions Hügel schauen, Gott in Herrlichkeit. Amen.